Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen natürlich wieder höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten, wortgewandten, charmanten, weitblickenden Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte über das politische Geschehen in Berlin sprechen. Und davon gab es ja diese Woche eine Menge. Und Herr Korte, erstmal herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Wenn Sie mich so freundlich begrüßen, dann ist es ja immer so, dass man in Hab-Acht-Stellung gehen muss. Dann haben Sie bestimmt irgendwas vor, weil Sie ja genau dann den Chefredakteur raushängen lassen wollen.
Nee, ich bin tatsächlich bei unserem Beider-Herzens-Projekt mit dem Horte noch nicht weitergekommen. Ich bin einfach total ausgeglichen und gut gelaunt, weil ich in der zweiten Woche ohne Espresso und Koffein lebe und mittlerweile die Kopfschmerzen überwunden habe, sondern jetzt ganz entspannt bin. Deswegen bin ich naturfreundlich zu Ihnen, Herr Korte.
Das klingt natürlich gut. Das ist so versöhnlich, klingt das. Und das passt natürlich in die Zeit der Fastenzeit, dass man da harmonischer miteinander umgeht. Und das passt ja auch zu unserem Thema dieser Woche, finde ich. Eine abgebildete Umarmungsdemokratie, die wir ganz gut erkennen können, wer mit wem da alles zusammenarbeiten muss, plötzlich und auch kann. Und dass das ja auch von den meisten Wählerinnen und Wählern sehr geliebt wird in Deutschland, dass alle zusammenarbeiten, dieses Proporzpluralistische. Oft sind ja deshalb auch Kabarettvorstellungen hier nicht schroff polarisierend, sondern eher ausgeglichen.
Wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, kaum hatten wir ja letzten Montag unseren Podcast aufgenommen, haben die Grünen ja mal kurz sich aufgeplustert, die Muskeln spielen lassen und gesagt, wir stimmen da nicht zu. Jetzt wissen wir ja eine Woche später, wie sie es angedeutet haben, dass es eine Einigung gab. Aber wenn wir das nochmal zurückrollen, wie bewerten Sie jetzt den Move? Die Grünen haben sich ja mit relativ vielen Punkten durchgesetzt.
Ja, war aber letztes Mal auch schon in unserem Gespräch angelegt. Das ist ja eine taktische Verhandlungskonstellation, die wir ja dann überführt gesehen haben, auch im Bundestag, in dem in der Tat aus Stimmungen am Ende Stimmen zu machen sind. Und so ist es ja auch passiert. Aus der Stimmung heraus hat man gesehen, das war sehr kontrovers, vor allen Dingen von den Grünen vorgetragen, weil sie nicht wussten, ob sie diesem Merz trauen können. Also kein Vertrauen mehr. Das war eigentlich das stärkste Argument, was kam. Und insofern musste Merz sich in den Verhandlungen dann bemühen, auch seine Unterhändler Vertrauen herzustellen. Er hat ja offenbar einen Führungsstil bisher eingesetzt, der eher traditionell an das Wirtschaftsleben erinnert, indem man bestimmte Dinge vorgibt, aber nicht von der ersten Sekunde an darauf aus sein sollte, andere einzubinden. Also dieses Inklusive ist ja das auch Modell, was Merkelismus letztlich groß gemacht hat und sie zu einer Kanzlerpräsidentin gemacht hat. Davon ist er noch weit entfernt. Er hat so ein Wirtschaftsmodell der Ansage des Dirigistischen und meint damit, dass es funktioniert. Andererseits kann man sagen, viele haben sich eine Führung von einem Kanzler erwünscht und er führt jetzt. Er hat vollkommen umgedacht in eine ganz andere Richtung und diese Führung gibt er jetzt ganz offensichtlich vor. Und in dieser Woche war eben interessant zu sehen, wie die Stationen der Verhandlungen dann laufen. Natürlich auch bis in die Nacht hinein, bis man dann so eine Kenia-Farbe leuchten gesehen hat, in den Fluren wahrscheinlich, so dass die Grünen mit dabei waren und damit die Grünen in ihrem Abschluss dieser Ampelzeit eines der größten Auftritte nochmal am Schluss hatten und damit über den Tag hinaus sehr wirkungsmächtig waren, was so die Bilanz der Ampelkoalition anbelangt.
Weil ja auch unisono eigentlich das Fazit war, dass die Grünen tatsächlich dieses Paket durch ihr Reinverhandeln nur besser gemacht haben. Natürlich mehr für Klimaschutz und natürlich auch dieses Veto in bestehende Investitionen dann oder in bestehende Projekte rein zu investieren. Aber es gab ja sehr, sehr viel Lob für das, was sie dort verankert haben.
Ja, weil es mit dieser Zusätzlichkeit die Logik wieder in Kraft getreten ist, eine Staatsmodernisierung, auch eine Finanzmodernisierung herbeizuführen, mit dem weniger umzugehen und zu überlegen, wie kann man was umschichten, nicht einfach sich mehr Geld zu genehmigen. Dieser Zusatz, den ja viele Wählerinnen und Wähler auch gewählt haben, der war ja durch das Sondierungspapier auch mit der Lupe nicht erkennbar in den Formulierungen. Und diese Zusätzlichkeit, die ist jetzt dadurch möglich geworden. Das ist eine Sache, bei der man fast schon sagen könnte, dass auch CDU, CSU, Wählerinnen und Wähler durch den Move, wie Sie sagen, der Grünen jetzt auch versöhnt sind. Natürlich gab es auch Unionswähler, die strikt an die Schuldenbremse geglaubt haben und gehofft haben, dass sie mit dieser Wahl auch erhalten bleibt. Die sind sicherlich jetzt enttäuscht oder irritiert, aber es gab auch Unionswähler, die genau diese Zusätzlichkeit erwünscht haben im Sinne einer Reform des Haushalts. Und das kann man dankenswerterweise an die Grünen weiterleiten, dass sie das jetzt gemacht haben.
Ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, als das letzte Woche so Form angenommen hat, ob man den Grünen vielleicht nicht vor der Wahl oder dann auch in der heißen Phase des Wahlkampfs Unrecht getan hat in dieser Form, ob sie sowas können oder nicht, weil sie ja jetzt in einer gewissen Weise auch als ideologiegetrieben abgestempelt worden sind und Habeck ja auch viel über Investitionen gesprochen hat und da die Grünen, fand ich, natürlich auch vom politischen Mitbewerber nicht immer ernst genommen worden sind und die ja jetzt diejenigen waren, wie Sie es beschrieben haben, die dann nochmal einen Teil mehr Realismus in der Planung mit eingebracht haben.
Ja, da wäre mal eine Demutsgeste auch aus München fällig. Das war ja doch kurios zu sehen von diesem Super-Illusionisten da aus München, der, man hat manchmal den Eindruck, wie so eine Diskokugel um sich selbst kreist und in unterschiedlichsten Farben leuchtet. So kommt er sich ja vor und die politische Mitte geradezu beschädigt hat durch seinen sehr persönlichen, unfairen Kampf auch gegen Grün. Und das ist nicht nur strategisch kurios und falsch, sondern es hat auch Qualität der Mitte beschädigt und auch die Kultur des Miteinanders. Denn wir haben ja das Interessante, deswegen habe ich gesagt, Umarmungsdemokratie, dass wir es lieben, alle runden Tische, möglichst alle an runden Tischen sitzen zu haben. Wir haben ja so eine Form von Entfeindungszwang geradezu. Niemand kann hier durchregieren. Das sehen wir ja diese Woche, die endet mit dem Bundesratssitzung. Doppelte Mehrheiten braucht man. Man muss immer Mehrheiten machen und nicht einfach nur behaupten. Und insofern ist die Mitte sehr heterogen stark an einem ganz wichtigen Punkt diese Woche dann auch angelangt. Sie ist einigungsfähig. Sie ist anders jetzt, als es in Österreich der Fall war, letztlich gut herstellbar. Und das ist was Besonderes. Wir sollten also nicht das Verhandeln ins Zentrum rücken und vielleicht, dass es nicht schnell genug ging, sondern eher das Ergebnis bewerten als eine besondere Sichtbarkeit einer zuversichtlichen, aufbruchsbereiten politischen Mitte, die sich jetzt zusätzliche Ressourcen beschafft hat und die trotz aller Unterschiede und trotz des Wahlkampfes in der Lage ist, gemeinsam etwas zu verhandeln. Das ist in ganz vielen Demokratien europaweit überhaupt nicht möglich. Und deswegen betone ich das hier. Und ich hoffe, Sie haben es jetzt auch verstanden.
Ich versuche Ihnen noch zu folgen, weil ich natürlich schon den Einwand hätte, dass es natürlich auch leichter ist, sich zu einigen auf der Basis von 500 Milliarden Euro. Also wenn man jetzt sagt, die Grünen kriegen nicht 50 Milliarden für gewisse Ziele, sondern das wurde dann auf 100 Milliarden aufgestockt. Wenn man das als Entscheidungsgrundlage hat, lässt sich natürlich leichter verhandeln, als es vielleicht vor der Wahl der Fall gewesen ist.
Da ist was dran. Dieses Schmiermittel der Politik, Konflikte zu lösen, ist offenbar wieder da. Aber doch in dieser Zusätzlichkeit ist allen bewusst, dass es ja um letztlich Sparmodelle auch geht. Und diese Kombination ist das, was am Ende greift. Und in einem verhärteten Wahlkampfsituation noch dazu mit diesem Superdreh aus dem Süden ist es nicht erwartbar, dass die Mitte sich immer wieder einigt und verständigt. Das ist so eigentlich das Besondere, was ich hier sehe, wenngleich klar, dass das Geld hilfreich ist.
Deswegen fand ich auch die Mimik und Gestik dieser Aussprache im Bundestag, die natürlich die persönliche Bewandtnis hatten, dass mit Lindner, Habeck und Scholz die drei Macher der Ex-Ampel nochmal in den Bundestag kamen und Lindner das ja auch in seinem Redeanteil nochmal klar formuliert hat, als er gesagt hat, ich bin eigentlich schon in der Politikrente und jetzt muss ich hier quasi nochmal antreten. Aber Habeck und Scholz, die auch natürlich auf der Regierungsbank saßen und also bei Habeck hatte ich manchmal das Gefühl, der hat mir einen Tick zu viel gegrinst. Jetzt hatte er natürlich auch keine Verantwortung mehr, aber ob denen manchmal der Gedanke durch den Kopf gegangen ist, Freunde, also mit der Kohle hätten wir auch eine Lösung hinbekommen?
Ja, der hat natürlich gesehen, dass das, was er vorgeschlagen hat, was die Grünen vorgeschlagen haben, alles jetzt eingelöst wird unter neuen Vorzeichen und das hat ihm natürlich eine innere Befriedigung bestimmt gebracht und In der Tat, wäre der Finanzminister inklusiver unterwegs gewesen, gemeinschaftsorientierter unterwegs gewesen, hätte nicht als Parteivorsitzender eben eine andere Rolle immer einnehmen müssen, um irgendein Alleinstellungsmerkmal noch herauszuarbeiten für die Liberalen, wäre ja es nicht zu vorgezogenen Wahlen gekommen, sondern man hätte sich verständigt. Das muss man bei der Kabinettsbildung in Zukunft jetzt auch nochmal bedenken, dass die stärksten Ressorts nicht von Ministern besetzt werden, die auch Parteivorsitzende sind, die am Ende auch ein Rollenspiel daraus machen müssen, Rolle Partei zu befrieden und gleichermaßen auch zu einem Kabinettsprinzip beizutragen. Das ist nicht ganz einfach.
Den Gedanken finde ich jetzt aber mit Blick auf die SPD interessant, also auch auf die Union, natürlich als Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz. Das war ja auch jahrelang ein Erfolgsrezept von Angela Merkel, die beides innehatte und es ja erst etwas zu bröckeln anfing, als sie das getrennte Ämter waren. Aber Lars Klingbeil ist ja auch Co-Vorsitzender und so wie ich ihn jetzt in den Verhandlungen wahrgenommen habe, und darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, dass er natürlich nur für einen gewissen Zeitraum sich zum Fraktionsvorsitzenden gewählt haben könnte, um in den Verhandlungen eine starke Position zu haben und jetzt vielleicht ja dann den Vizekanzler oder ein Kabinettsamt anzustreben. Das hieß ja dann nach Ihrer Logik oder nach Ihrer Empfehlung, dass er den Parteivorsitz abgeben müsste.
Also der Parteivorsitz für den Kanzler in der Kanzlerdemokratie ist fast, kann man sagen, zwingend notwendig. Nicht formal, wie wir gerade in Kanada wieder erleben, dass man als Parteivorsitzender dann automatisch auch Premier wird, wenn man gerade regiert. Das ist hier nicht der Fall, aber wir haben den Machtverfall gesehen bei Merkel, die es ja auch nicht freiwillig abgegeben hat, bei Schröder und anderen auch. Das ist eine Machtkonstellation, die die Führungsambition unterstützt aus Sicht des Kanzlers. Aber umso schwieriger ist es, andere Parteivorsitzenden mit am Kabinettstisch zu haben, weil sie sich einerseits ja in die Kabinettsdisziplin einbinden lassen müssen. Sie verlieren also von ihrer Macht. Insofern ist es schon mal schwierig, diesen Einbindungsweg zu gehen. Hat Lafontaine damals auch gemerkt, dass das nicht wirklich funktioniert, dass der Freiheitsgrad einer Spitzenposition aus dem Regierungsfraktionsvorsitz, könnte man sagen, also aus dem Fraktionsvorsitz der Regierungskoalition, viel mächtiger, viel stärker ist, als in der Kabinettsdisziplin eingebunden zu sein. Aber man kann natürlich nicht verhindern, dass andere Parteivorsitzende dabei sind. Und so wird das ja beim Klingbeil auch sein. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass der einen Millimeter wackelt und von seinem Parteivorsitz da abrückt, sondern er ist ja jetzt gestärkt und wird dieses gestärkte Potenzial auch einbringen.
Zumal ja eher der zweite Teil der Doppelspitze bei der SPD derjenige ist, der entweder wackelt oder über den man diskutieren muss oder hätte müssen mit Frau Esken, die vielleicht aber auch darauf spekuliert, dass sie damit dann durchkommt.
Ja, sie sieht sehr stark und selbstbewusst aus und hält sich auch für ministrabel. Kann ja auch sein, dass sie ein Ministeramt bekommt. Ist auch auf keinen Fall auszuschließen. Auf jeden Fall hat sie diesen ersten Sturm überstanden, mit den 16% ja irgendwo auch Verantwortlichkeiten zu übernehmen für eine Kampagne, die schlecht war, bei der man natürlich das meiste auf das Kanzlermalus von Scholz schieben kann, aber eben nicht alles. Und da werden normalerweise Köpfe gefordert, Opfer gefordert, wie das so ist, fast schon ritualisiert. Und da ist ja bei der SPD bislang gar nichts erkennbar, außer dass ja der Kanzler eben nicht mehr antritt und nicht mehr antreten kann.
Überlege ich gerade in so einer Kabinettsmöglichkeit, ob es heutzutage in der aktuellen Weltlage noch Ministerposten gibt, wo man Leute versorgen kann, ohne dass sie großartig was kaputt machen, weil bei ihr könnte ja dann die Logik greifen, dass sie vielleicht von diesem Co-Parteivorsitz zurücktreten muss oder ihn abgibt, wenn sie Ministerin wird.
Es gab ja diese großartige Chance, dass man dann so in so ein Herausgebergremium eintritt bei großen Zeitungen. Ne? Das ist ja, ja doch auch was. Könnten Sie mal drüber nachdenken, ob Sie Herrn Scholz das nicht anbieten bei VRM, so eine Rolle wie Helmut Schmidt zu übernehmen bei der Zeit. Das hat ihm ja über die Jahrzehnte sehr geholfen. Es hat ihn zum Überpräsidenten, auch zur großen moralischen Instanz gemacht und hat auch zur Verklärung der eigenen Kanzlerzeit idealtypisch beigetragen. Also Scholz könnte, wenn er jetzt praktisch bei Ihnen einsteigt, auch einen vergoldeten Rückblick sich selbst erarbeiten für diese Scholz-Zeit in der Ampel.
Wir hatten Scholz ja letztes Jahr im April, also fast vor einem Jahr hier zu Gast, als das gar nicht abzeichnet. Und da hat er aber im Interview mit der Kollegin Jule Lummer und mir im Live-Talk immer auf unserem VRM-Puscheln so fest rumgedrückt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Zeichen von Streicheln war. Ich war da ein bisschen befremdet.
Er hat wirklich eine Eigenart gehabt, immer das Mikrofon, so ein Handmikrofon mit beiden Händen anzufassen. Das hat nur er gemacht. Genauso wie er diese Geste hatte, napoleonisch zu stehen, also immer eine Hand so ein bisschen höher zu halten, in das Sakko reinzustopfen. Also diese beiden Gesten, die gehören zu ihm. Aber gut, Sie könnten ja fragen, ob Sie ihm das nochmal anbieten. Das ist doch vielleicht was
Ich erinnere mich
Interessantes.
nur, dass ich in dieser Talksituation auf der Bühne, eher in der Mitte als Interviewter, hat er dann immer, wenn er eine Frage bekommen hat, da auf diesem Mikro so rumgedrückt und gedacht, ob das jetzt Tonprobleme gibt, gab es aber wohl nicht. Und warum er das eigentlich macht, aber das ist, vielleicht hat auch jeder so sein Zeichen der Beruhigung.
Ja, oder es war eben auch Angst. Von ihnen kann ja auch Angst ausgehen, ohne dass sie es wollen. Ich habe ja jetzt die Distanz digital, sodass ihre Angstaura nicht so wirken kann direkt auf mich. Aber auf den Bundeskanzler hat es wahrscheinlich einschüchternd gewirkt. Ich würde daran mal arbeiten, dass die Angstaura vielleicht zu groß ist, dass man bei ihnen übergeht, Mikrofone zu zerdrücken vor Angst.
Ich hatte aber in unseren beiden Live-Talks, Herr Korte, in den letzten Monaten hier in der VRM das Gefühl, dass Sie eher sehr angstfrei und forsch agiert haben, wenn wir auf der Bühne saßen.
Ich
Sie
hatte mir
wirkten auf jeden
aber,
Fall nicht gehemmt.
ja, ich hatte Muttropfen genommen vorher. Wusste ja, was mich erwartet und habe mir nicht angetrunken, aber Muttropfen dann doch genommen. Und klar, wenn man auf sie trifft, wenn sie dann noch in dieser Espresso, in dem Espresso-Modus sind, dann ist er noch, muss man noch mehr bei ihnen aufpassen.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war der Versorgungsposten für Frau Esken, der Ministerposten. Kann man die denn hinstecken, wenn sie sich selbst für ministeriabel hält?
Naja, es gibt natürlich immer auch diese Beauftragten, die sehr gängig sind. Ich glaube, über 60 gab es bei der letzten Bundesregierung. Und Herr Lindemann, der alles schnell abbauen möchte, hat ja immer ausgerufen, dass die Hälfte auch reichen würde. Also das Beauftragtensystem ist eigentlich das sehr Interessante. Man hat dann Ressourcen, bescheidene, man taucht in Organigrammen auf und ja, es ist einfach so ein Zusatztitel, der vielleicht da auch noch geeignet wäre.
Und einigermaßen vernünftig zumindest besoldet, dass es für zwei Essen am Tag reicht.
Ja, das ist, die Beauftragten werden nicht besonders besoldet. Da fehlt mir jetzt genau die Information. Das ist eher, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, etwas, was, das ist eher so ehrenamtlich, was zusätzlich dazu kommt, noch an kleinen Aufwandsentschädigungen. Aber da bin ich jetzt nicht sattelfest. Das müsste ich nochmal nachgucken, ob da eine eigene Besoldung auch mit einhergeht.
Ich bin es ja gewohnt, dass Sie in diesem Podcast nicht sattelfest in der Korte. Das ist jetzt nichts Neues.
Das stimmt. Insofern passt es praktisch dann wieder, dass wir uns angeglichen haben, ne? Dass jeder weiß, wie der andere tickt. Ich werde das dann nochmal recherchieren.
Auf wen ich noch zu sprechen kommen wollte in diesem Verhandlungsmarathon rund um das Sondervermögen, ist Katharina Dröge. Die hat ja als quasi Co-Fraktionsvorsitzende bisher zwar nicht im Schatten von Frau Hasselmann gestanden, aber Frau Hasselmann war ja immer so etwas die dominierendere. Und auf einmal ist jetzt quasi Frau Dröge nach diesem auch von den Medien und generell bescheinigten erfolgreichen Verhandlungen so dieser kleine Shootingstar der Grünen geworden.
Das konnte man im Bundestag auch schon so wahrnehmen, das stimmt. Und es zeigt einfach auch Frauenpower in den vielen Varianten, die wir hier auch schon besprochen haben. Ich gehe ja mal davon aus, dass Frauen in ihrem Führungsverhalten Nettozeit verwenden, nur die Männer die Bruttozeit. Und das ist für die vielen Männer, die bei der CDU so im Moment stark verhandeln, auch eine neue Gewöhnungssituation, dass sie mit so starken Frauen konfrontiert sind, die nicht nur gut verhandeln können, sondern auch ein wichtiges Mandat haben aus ihren Parteien. Und da wünscht man sich natürlich auch von Unionssicht starke Frauen, die das Bild ein bisschen ausgleichen, dieses dezisionistischen Herangehens, dieses Entscheidungskults. Und die Grünen mussten sich da nicht verstellen, sondern sie haben einfach eine Machtofferte jetzt nochmal besonders genutzt, nachdem klar war, dass die Außenministerin nicht mehr antritt für einen Fraktionsvorsitz. Insofern waren die beiden Frauen an der Spitze der Fraktion noch stärker als sonst mandatiert. Und das haben sie auch voll ausgenutzt.
Und sie hatten offensichtlich auch Stehvermögen, weil diese Verhandlungsmarathons ja durch die Nacht hinweg verlangen einem ja auch einiges ab. Ich weiß sogar manchmal gar nicht, ob das taktisches Mittel ist, dass die bis in den Morgen rein so lange verhandeln, bis entweder einer müde ist, nicht mehr aufpasst oder Hunger hat,
Ja.
um dann nicht mehr auf der Höhe der Diskussion zu sein. Ich habe Tage einen Spiegeltext gelesen, da hat sogar irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt, es kommt auch immer darauf an, dass es gutes Essen gibt und dass es vor allen Dingen ausreichendes Essen gibt. Also es scheint schon nicht nur ein psychischer, sondern auch ein physischer Kampf zu sein, den man da miteinander ausfischt.
Ja klar, das sind ja auch Menschen, insofern werden die auch auf ein gutes, angemessenes Essen da gucken. Das ist ein Teil von Geschäftsordnungstricks bei Versammlungen auch, den Kohl besonders gut beherrschte bei größeren Klausurtagungen auch mit der eigenen Partei, bei dem er und vor allem in der Abstimmung mit dem Generalsekretär immer fest koordinierte, wann Essen reingetragen wurde. Und er gab das Zeichen dazu. Er hat das so oft genutzt, dass er am Anfang ja eingeführt hat in die Themen. Und dann will man in der Regel ja nicht, dass dazu nachgefragt wird, weil die Lageeinschätzung, die man abgibt, ist die, die machtpolitisch gilt. Fertig, Ende. Und da will man gar nicht Nachfragen zu haben. Und um diese Nachfragen zu verhindern, kam dann in dem Moment auf sein Zeichen immer das Essen. Und da die Leute natürlich hungrig sind, ist klar, ist man abgelenkt. Man guckt, dass man auch einen Teller kriegt oder was mitbekommt, was dann reingetragen wird, rechtzeitig. Und schon konnte er sagen, so, was ist der nächste Tagesordnungspunkt? Das war absolut clever. Mit Essen kann man Geschäftsordnung wirklich dirigieren. Merkel hat es ja oft gemacht mit den Köchen. Sie ist oft zu Köchen gegangen bei großen Veranstaltungen im Kanzleramt, internationalen Tagungen, mit Gästen, dass sie sich darum gekümmert hat, was es gibt und da auch offenbar in die Küche gegangen ist, das nicht nur vorab gestimmt hat, sondern auch da die Sache mitgetestet hat. Also würde ich nie als unwichtig einschätzen, sondern als sehr wichtig. Und dass Frauen da nachts lange verhandeln, durchhalten, das weiß man natürlich seit Merkel. Sie war ja gefürchtet in Brüssel, dass sie nie da eine Auszeit genommen hat, sondern bis zum Schluss relativ fit durchkam. Aber das kann man üben, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer.
Ging ja dann direkt morgens weiter. Ich glaube, Merz hat irgendwo in einem Interview gesagt, er hat 2 Stunden geschlafen und dann wurde vormittags ja weiter verhandelt. Wobei ich es lustig fand, dass er die Kollegen der Bild-Zeitung irgendwie an dem Abend noch haben den Interview mit ihm in seinem Büro gemacht. Natürlich auch nochmal clevererweise, wie man sich medienpolitisch aufstellen kann, um vielleicht den einen oder anderen auf seine Seite zu ziehen, wenn man in so heiklen Phasen nochmal kurz die Bild-Zeitung ins Büro zum Exklusivinterview lässt, ne?
Also Sie würden jetzt damit praktisch zugeben, dass Sie medienpolitisch, dass Sie nicht nur Einfluss haben, sondern dass Sie auch beeinflussbar sind durch solche Schachzüge. Das ist jetzt eine interessante Variante. Ich dachte, Sie sind so objektiv, dass Sie da nicht beeinflussbar sind.
Ich bin ja so objektiv, dass es fast schon wieder subjektiv ist, auch
Das ist
in meiner
ja jetzt
kritischen
sehr
Einstellung.
dialektisch.
Aber ich glaube, natürlich ist ja alte Kommunikationsweisheit, wer spricht, der hat ja das Heft des Handelns in der Hand. Und ich glaube, wenn man sich selbst äußert, rate ich auch immer Pressesprechern, dass sie, bevor sie irgendeinen Sturmhagel stillschweigend über sich ergehen lassen, sie trotzdem ja noch die Gelegenheit haben, wenn sie sich äußern, das mitzugestalten. Das natürlich dann einfacher ist und man auch als Bild-Zeitung vielleicht Merz weniger dafür zerpflückt, wenn er einen gerade tatsächlich in sein Büro eingeladen hat zum Exklusivinterview. Obwohl das nicht
Ja.
ausschließt, dass dort kritische Fragen gestellt werden, aber dann hat er ja auch mehr die Möglichkeit, das in Form zu bringen, also nicht im Nachhinein in Form zu bringen, sondern mit dem, was er sagt, in Form zu bringen.
Ja, okay, so kann ich so eben akzeptieren. Aber wenn man nochmal auf diese fehlenden Schlaf rauszukommen, gut, man muss natürlich extrem robust sein, um in so einer Führungsliga mitspielen zu können. Dennoch wissen wir natürlich von vielen Untersuchungen, dass die Leistungsmöglichkeit sich schon einschränkt, wenn man praktisch nicht mehr schläft oder nur ganz wenig schläft, dass die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Das sind ja keine Übermenschen. Und deswegen war sehr interessant auch zu sehen, bei der Ampelkoalition war es ja ein Teil der Gründungsgeschichte, dass man das verhindern wollte, ne? Dass man auch bei den Sondierungen und bei den Koalitionsverhandlungen immer gesagt hat, das ist tagsüber in normalen Uhrzeiten, aber das nachts und abends, das wollen wir verhindern. Das haben sie auch eine sehr lange durchgehalten. Irgendwann ging es dann nicht mehr. Das war insofern auch eine Selbsterkenntnis, um wahrscheinlich zu besseren Erkenntnissen zu kommen.
Aber ist das dann stimmt? Ich erinnere mich an diese Maßgabe der Ampel, die dann irgendwann nicht mehr ging. Scheitert das dann am Terminkalender, dass die Leute blöd gesagt nachts eher noch Zeit haben, weil da nicht so viele Termine liegen? Oder müsste man nicht eigentlich für so Verhandlungen zu einem Sondervermögen sich auch den Tag freiräumen?
Ja, das ist so, dass sie dann mehr Aufgaben haben und durch die Aufgaben, die sie übernommen haben, viel mehr Termine haben und dass die Möglichkeit, die auszuhebeln, nachts eben einfach ideal und größer ist. Und so ergibt sich das automatisch, dass man eben dann abends erst um 21 Uhr anfängt und dann sind die offiziellen Termine ja vorbei, nur die informellen. Insofern ist das dann die logische Konsequenz.
Gucken wir jetzt auf das, was kommt. Das Sondervermögen ist im Prinzip ausverhandelt. Jetzt kommt es noch auf den Bundesrat an. Herr Söder hat noch mit Herrn Aiwanger seine Mühe, den einzufangen. Aber gehen Sie davon aus, dass der Bundesrat zustimmt?
Ja, gehe ich davon aus. Hier war ja erstmal interessant zu sehen, unter den Kenia-Vorzeichen hat man keine ausreichende Mehrheit für den Bundesrat, die man aber braucht. Also musste man auf die FDP erstmal zugehen, vor allen Dingen Rheinland-Pfalz ja auch sehr stark und in Sachsen-Anhalt. Rheinland-Pfalz ist, finde ich, einfacher, weil hier die Wirtschaftsministerin, glaube ich, sehr klar und einfach davon zu überzeugen ist, dass mehr Geld Rheinland-Pfalz auch gerade der Wirtschaftsministerin in ihrem Ressort sehr hilft. In Sachsen-Anhalt ist es ein anderes Ressort, nicht Wirtschaft. Da ist die Überzeugungsarbeit sicherlich anders gelaufen, sodass man bis vor wenigen Stunden schon davon ausging, dass das funktioniert, jetzt auch mit der FDP und sodass nur noch die Freien Wähler bleiben. Und da der Druck auf Söder zunimmt, auch mit dem Koalitionspartner, den er ja auch strategisch an der Backe hat, kann man salopp sagen, er hat ja damals auch im eigenen Wahlkampf die Grünen so diskreditiert, sodass nur die Alternative mit Aiwanger übrig blieb, bei einem miserablen Wahlkampfergebnis für die CSU gemessen an historischen Wahlen, die die CSU vorher eingefahren hatte. Und das trotz Aiwanger, der ja doch mit seiner Schultaschen-Nazi-rechtsextremistischen Schurkenstück, kann man schon sagen, da er ihn nicht loswerden konnte. Ne? Das war ja, daran muss man sich immer wieder erinnern. Ich wäre wirklich sehr gerne einmal mal bei einer einzigen Kabinettssitzung in München dabei, weil beide können überhaupt nicht miteinander reden und verhandeln. Das wäre doch mal interessant zu beobachten, wie man da jetzt aufeinander einwirkt. Klar wird das den Spielraum von Aiwanger vergrößern, aber Söder in seinem unnachahmlichen, erdbebensicheren Selbstvertrauen geht davon aus, dass es funktioniert. Aber irgendwas muss er eben durchaus bieten. Und da muss er noch ein bisschen einfallsreich vermutlich werden bis Donnerstagabend.
Aber er hat ja jetzt schon in der einen oder anderen Nachrichtensendung klar bekennen lassen, dass Bayern da auch seiner Rolle gerecht wird. Aber
Ja, das ist dieser Dirigismus, der eben am Ende zum Ziel führen soll durch Behauptung. Das ist aber Entscheidungskult. Das ist nicht Deliberation. Das überzeugt andere erstmal nicht. Es ist nur die Behauptung, die er eben als großer Heroe aufbaut, als Kulisse. Das wird Herrn Aiwanger allein überhaupt nicht beeindrucken.
Wir sind gespannt und werden die verfolgen, die Entscheidung des Bundestages, des Bundesrates verfolgen, so rum. Und ich freue mich schon in der kommenden Woche, Herr Korte, mit Ihnen darüber zu sprechen. Schon mal als kleiner Cliffhanger, wie viele Beteiligte gerade in den Koalitionsverhandlungen eingespannt sind und wir ja schon das ein oder andere Mal auch darüber gesprochen hatten, wie umfassend eigentlich ein Koalitionsvertrag sein muss oder ob es nicht
Ja.
ein wenig kürzer und etwas pointierter gibt. Das würde jetzt aber heute den Rahmen sprengen, deswegen würde ich mir das für nächste Woche gerne aufheben. Frage
Gerne,
ich Sie
solange Sie es
dann.
in Erinnerung behalten, das ist bei Ihnen ja nie sicher.
Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ganz gut, ja.
Hab hier immer, also da ich ja bei Ihnen immer auch sehr viel lerne in diesem Podcast, sitze ich hier immer oder stehe hier mit Zettel und Stift. Und so die großen Korte-Weisheiten, die halte ich mir natürlich immer fest für eine vielleicht mal Best-of-Folge mit Ihren besten Sprüchen.
Ah ja.
Also Sie können sich schon drauf wappnen.
Ja.
Und bei dem schönen Wetter waren Sie schon mit Franz und Kafka draußen.
Ja, natürlich war ich schon und diese Woche muss ich zugeben, biege ich auch in ein paar Urlaubstage ab zu einer Rennradtour in Mallorca, was wir seit 20 Jahren machen, in einer Herrengruppe, die sich früher aus Mitarbeitern von mir zusammengesetzt hat und heute sind die alle selbst irgendwo in anderen Jobs tätig oder auch Professoren. Und das haben wir aber beibehalten. Nur bei Corona hatten wir ausgesetzt. Insofern gebe ich zu, dass wir auch überlegen müssen, wie wir in der kommenden Woche kommunizieren, vom Rad aus oder so, wie ich das dann mache.
Bisher ist uns ja, ob Japan,
Das
Amerika,
stimmt.
egal über Zeitzonen hinweg, noch immer irgendwas eingefallen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden es nächste Woche mitbekommen, ob wir es geschafft haben und wenn, wie wir es geschafft haben. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf. Bedanke mich bei Ihnen, Herr Korte, für einen wieder mal sehr unterhaltsamen und mit vielen Einblicken gespickten Podcast und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.